Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Da, an dieser Stelle ist kein Strichkäse gemeint, auch nicht ein Ort in Philadelphia, in den USA, sondern eine antike Stadt in Kleinasien. Die Stadt Philadelphia ist im 2. Jahrhundert vor Christus vom pergamenischen König Attalos gegründet worden. Philadelphia, das Wort bedeutet Bruderliebe, Adelphos, Bruder, Philios, Liebe. Und geht auf die enge Beziehung zwischen dem Attalos und seinem Bruder Eumenes zurück. Die Stadt Philadelphia ist im Jahr 17 nach Christus durch ein ganz grosses Erdbeben mehr oder weniger am Erdboden gleichgemacht worden. In dem Jahr danach hat es viel Nachbeben gegeben. Die Bevölkerung war in ständiger Angst. Es war so schwierig, dass viele Bewohner auch umgesiedelt sind und sich außerhalb der Stadtmauern eine kleine Hütte bauen haben. Die Stadt hat von Rom Katastrophenhilfe bekommen, indem sie die jährlichen Tributzahlungen von dem befreit worden sind und noch andere Zuschüsse bekommen haben. Philadelphia hat wirtschaftlich auf sehr schwachen Füßen gestanden. Ich finde es immer wieder mega begeisternd und spannend, wie in diesen Sendschreiben schreiben, wie der Charakter von einer Stadt aufgenommen wird und dann von Jesus in dem Brief in die verschiedenen Situationen, wo die Leute genau verstanden haben, um was das geht, in die Situationen hineingeredet wird. Philadelphia war nur eine von zwei Gemeinden gewesen, nebst Smyrna, die nicht tadelt worden sind. Die haben keine Rügen eingefangen. Und das, obschon sie wenig Kraft hatten. Vers 8. Wenig Kraft haben, ist nichts Negatives. Wir sind schon bei einer ganzen spitzen Aussage von heute Morgen gelandet. Wenig Kraft haben, ist nichts Negatives. Gott hat dem Prophet Samuel eine Lektion erteilt. Er hat im Haus des Isai einen von diesen Söhnen als Nachfolger vom König Saul berufen. Nicht einfacher als das, hat sich Samuel gedacht. Er fängt mal beim Ältesten an, weil die Erstgeborenen, das sind meistens die, die ja zu höheren Berufen sind. Und so fängt er beim Erstgeborenen, beim Eliab an. Er ist es nicht. Der Herr sagt zum Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Nicht das, was für uns Menschen so gross und mächtig und stark daherkommt, ist das, was bei Gott besonders wertvoll ist, sondern wir haben genau das andere. Auch beim Abinadab und dem Schama und den anderen vier Jungen hat Samuel voll ins Leere gegriffen. Doch da ist nur einer, der kleine Schwache, ist bei den Schafen gewesen. Sein Vater war davon überzeugt, dass der David nicht genug gut ist, um vorgeführt zu werden. Doch er ist es. Der Isai hat den König im Haus, aber er weiß es nicht. Attribute wie schwach, unbedeutend oder klein sind kein Killerkriterium für Gott. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist, dass wir uns gern ein Etikett umhängen, so ein Label, ich bin halt schwach. Ach, wenn ich doch ein bisschen mehr Begabung hätte, wenn ich auf den anderen schaue, dann kann er zweimal besser oder fünfmal besser als ich. Wenn ich ein bisschen mehr finanzielle Mittel hätte oder ein bisschen hübscher und beliebter wäre, dann würde es mir auch ringer fallen. Ich bin halt krank. Ich habe eine Charakterschwäche. Was man auch ganz oft sieht, ich bin nicht der, der gut auf Menschen zugehen kann. Immer wieder höre ich von Leuten, die sagen, es ist für mich eine riesige Herausforderung, hier in die Gemeinde zu kommen, weil ich nicht weiss und Angst habe davor, ob ich dann mit jemandem reden kann, wenn ich hierher komme. Das ist auch vielleicht so ein Label, wo man sich eine Schwäche anhängt und sagt, hey, ich habe so Mühe, um auf Leute zuzugehen. Und vielleicht ist es wirklich nicht sehr gross, die Begabung, aber sie ist da, sie ist vielleicht schwach, aber sie ist da. Was machen wir mit dem? Wo du bist, ist wichtig für Gott. Geschichte, wo Jesus erzählt hat, Johannes zeigt, wie man mit ihrer Situation umgehen soll. Und zwar hat Jesus mit 5 Brot und 2 Fische von einem kleinen Bub weit über 5000 Menschen ernährt. 5 Brot und 2 Fische, so viel hast du auch. Stell's Jesus zur Verfügung. Stell deine Art, wie du auf Menschen zugehst, Jesus zur Verfügung und setze sie. In einem Gleichnis haben 3 Personen ungleich grosse Geschenke bekommen. 5 Talent, 2 Talent und 1 Talent. Hätte ja der, der 1 Talent bekommen könnte, sagen, ist doch einfach total unfair. Der hat 5-mal mehr als ich. Der kann es 5-mal besser als ich. Später hat Jesus Bilanz gezogen. Wie viel das eine bekommen hat, war überhaupt kein Thema gewesen. Sondern nur, was er damit gemacht hat. Es ist nicht entscheidend, auf so Möglichkeiten, die du hast, sondern was du daraus machst. Ich habe eine mega spannende Geschichte gelesen, möchte ich dir erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas gehört habt von der Orangen Revolution in der Ukraine. Alle, die es mitlesen, können das Skript weglegen, das steht nicht drin. Da bin ich erst heute Morgen aufgeschossen. Und zwar ist nach dem Zerfall der Sowjetunion hat die Ukraine wie die anderen Nationen auch den Weg in die Demokratie geschlagen. In der Ukraine ist es nur im Schneckentempo vorwärts gegangen. Und irgendwann ist es zum Wahlkampf gekommen, da ist der Viktor Juschtschenko, das ist wahrscheinlich ein Name, der euch noch bekannt ist, hat sich als Reformpolitiker zur Verfügung gestellt oder hat sich wählen lassen, um den Demokratieprozess voranzutreiben. Kurz vor der Wahl ist er fast an einer Dioxinvergiftung gestorben. Er ist vergiftet worden. Und er war schwer gezeichnet und alle haben gehofft, oder seine Gegner haben gehofft, dass er nicht mehr mitmacht bei der Wahl, aber trotzdem hat er mitgemacht. Und wo es dann an dem Wahltag gewählt worden ist, ist es zum offenen Wahlbetrug gekommen. Alle Prognosen haben eigentlich gezeigt, oder alle Hochrechnungen zeigen, dass Juschtschenko eigentlich hoch ausgewonnen hat, oder mit 10% Vorsprung oder so. Aber im staatlichen Fernsehen ist einfach gesagt worden, dass der Herausforderer Juschtschenko deutlich geschlagen worden ist. Aber die Regierung hat etwas nicht bedacht. Bei dem grossen Fernsehbild hat es unten rechts ein kleines Fenster gehabt. Und in dem kleinen Fenster hat eine Frau, Nathalie Dimitruk, in Gebärdensprache für die Leute alles übersetzt, die gehörlos sind. Für eine kleine Minderheit. Im kleinen Fenster unten rechts im Fernsehen. Und sie, die Nathalie, hat gesagt, ich wende mich an alle gehörlosen Bürger der Ukraine. Glauben Sie nicht, was die Behörden Ihnen erzählen. Sie lügen und ich schäme mich, euch eine Lüge zu erzählen. Juschtschenko ist unser Präsident. Und das kleine Fensterli von einer kleinen Minderheit von den Gehörlosen hat eine Reform, hat eine Revolution ausgelöst, die sogenannte Orange Revolution. Weil die Leute, die gehörlos sind, die haben ihren Freunden und so weiter über SMS geschrieben, dass das gar nicht stimmt, was da gesagt worden ist. Und auch die Journalisten sind darauf eingestiegen und haben sich das nicht vorführen lassen. Und so sind immer mehr Leute in oranger Kleidung auf Kiew gezogen und haben eine richtige Revolution veranstaltet. Und am Schluss ist Juschtschenko als Präsident gewählt worden. Was möchte ich damit sagen? Auch wenn das Grosse, das Mächtige in eine Richtung geht, ganz kleine Fenster unten rechts, kann eine Revolution auslösen. Und deine Gabe, die du hast, das Kleine, das du zu bringen hast, deine Art, wie du auf Menschen zugehst, deine Art, wie du bist, kann etwas ganz Grosses bewirken. Mein Anliegen heute Morgen, setz das ein, was du hast, gib es Gott an und lass von ihm vermehren. Warum langt die Kraft? Weil Jesus Schlüsselgewalt hat und Türen öffnet. Er hat vorher gehört, das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Das ist so eine Sache mit den Schlüsseln. Und Evelyn Wittmer-Schlumpfs, Finanzdepartement, ihrem Nachfolger, am Ueli Maurer übergeben, dann hat sie das symbolisch mit einem grossen Schlüssel gemacht, also als Symbol für Macht und Autorität. Und ich mache ganz eine interessante Erfahrung, ich habe einen mühsamen Job hier in der Seetalkirche, dass wenn jemand seinen Schlüssel nicht mehr braucht, von der Seetalkirche, weil er ein Amt niedergelegt hat, dann muss ich die Schlüssel wieder einsammeln. Und ich sage euch, ich bin zuerst gar nicht raus, ich stoße immer auf wahnsinnig zähen Widerstand. Weil der Schlüssel ist doch mit einer gewissen Macht verbunden, die man wieder hergibt. Schlüssel haben, heisst, ich habe Zugang, ich habe gewisse Macht, ich habe Vollmacht und Autorität. Und die Christen in Philadelphia haben ganz viele verschlossene Türen gehabt. Die erste verschlossene Tür, die sie hatten, ist die zu der jüdischen Gemeinde. Man hat das auch im Text deutlich gehört. Für die Juden war Jesus ein Verbrecher, der ans Kreuz genagelt worden ist. Ein Demagog. Einer, der das ganze Volk verführt hat. Niemals hätte das der Messias können sein. Und die Christen bekennen sich ausgerechnet zu dem Jesus und glauben sogar, dass er Gottes Sohn ist. Die Tür zu den Juden war ihnen verschlossen. Wegen Jesus. Doch Jesus verspricht der Gemeinde, dass ihre Feinde eines Tages innen werden und zugemünden. Dass sie die Wahrheit haben. Sie werden vor allem daran erkennen, dass sie bei den Christen die Liebe von dem Gott von Israel finden. Das ist eine zweite grosse Herausforderung. Finden wir unter uns die Liebe Gottes. Das geht ganz fest auch ums Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Die Liebe untereinander wird die Welt erkennen, heisst es. Sorry, gell, Mr. Mikrofon hebt nicht wirklich gut. Die zweite verschlossene Tür ist die zu der heidnischen Gesellschaft. Die sagen, ihr Christen, was schiesset ihr euch so exklusiv und absolut auf den Jesus sein? Wir haben so viele Götter und Tempel, das ist unsere Kultur, unsere Religiosität. Wenn ihr euch nicht anpasst an das, was wir in dieser Stadt tun, dann habt ihr keinen Platz bei uns. Und auch diese Türen ist zugeschlagen worden von den Christen. Sie sind gesellschaftlich isoliert und verfolgt worden. Auch unser gesellschaftliches Umfeld reagiert eher skeptisch bis findlich, wenn wir uns erdreisten und sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott sei. Wir als Gemeindeleitung sind gestern eingeladen worden für einen Empfang vom türkischen Verein in Seon. Sie haben das Jubiläum gefeiert, 40 Jahre türkischer Verein Seon. Und wir sind gegangen, der Bea und ich, an den Apero. Und sind mit den Leuten gesprochen, es war sehr interessant gewesen. Und mit einem Mann, wo wir ins Sprecher sind, der hat dann so gesagt, wir beten da zum gleichen Gott. Bei uns heisst er Allah und bei euch heisst er halt, wie auch immer, einfach Gott. Und er hat weitergeredet, da hat man gar keine Möglichkeit gegeben, um etwas zu sagen, Gott sei Dank. Es wäre ein völlig falscher Moment gewesen, um irgendwo da etwas zu sagen. Aber das ist so die Haltung bei uns, Toleranz, wir haben doch alles gleich, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Und das war mal auch so gewesen. Und das, weil sie sich zu dem einen Jesus bekennt und gesagt, das ist der einzige Weg, darum ist die Tür zu der Gesellschaft zugegangen. Aber Jesus lobt die Gemeinde in Philadelphia, dass sie dem Widerstand, dass sie sein Wort festgehalten haben und seinen Namen nicht verleugnet haben. Das ist ein Merkmal, das ist ein Kennzeichen, das sind stark gewesen. Überall kommen sie Türen ins Gesicht geschlagen über, doch weil sie standhaft und treu gewesen sind, öffnet Jesus ihnen die Tür, die wirklich zählt. Jesus stellt sich als der Heilige und Wahrhaftige vor und der, der den Schlüssel vom David hat. Das Haus Davids ist ein Bild vom zukünftigen Königreich. Wer die Schlüsselgewalt hat, bestimmt, wer Zugang zu welchen Kammern und Gemächern überkommt. Jesus hat die unanfechtbare Vollmacht und Autorität über Gottes Königreich. Niemand anders kann auf- und zuschliessen. Die Überwinder aus Philadelphia können sich darüber freuen, dass sie einen dauerhaften Zugang zur Gegenwart von Gott haben. Sie werden als Säulen ins Heiligtum eingliedert. Und weil die Türen nicht aus eigener Kraft geöffnet werden, darum ist die kleine Kraft kein Problem. Es ist nicht entscheidend, wie gross wir sind, sondern an wen wir uns hängen. Standhaftigkeit, Durchhaltewille, der Blick für die grosse Perspektive sind die Attribute, die die Christen von Philadelphia hatten. Heute aber gar nicht mehr so trendy sind. Heute gilt ja vielerorts das Lebensmotto YOLO. You only live once. Du lebst nur einmal. Das ist ganz so das Gegenteil von dem, was Jesus in Philadelphia gesehen hat. Das bedeutet mehr so, ich will heute Spass haben. Was morgen ist, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Das interessiert mich auch nicht. Ein ziemlicher Kontrast zu der Überwindermentalität von Philadelphia. Christen in Philadelphia haben trotz wenig Kraft viel Standhaftigkeit bewiesen. Andere Wörter für die Standhaftigkeit, die man es auch übersetzen könnte, ist erdulden, überwinden sie. Sind wir noch Überwinder in der heutigen Zeit? Haben wir oft unseren Kindern gesagt, hey, ihr müsst lernen, ein bisschen überwinden. Und wenn ich das pädagogisch völlig ungeschützt sage, das kommt vielleicht gerade völlige Gegenteile zu gesagt über, aber zum Beispiel ein Kind müsst alles essen zu Hause. Denn um was geht es da eigentlich, ein Kind alles mit essen? Dann sagt man doch so schnell einmal, ja, die lernen es dann schon noch, das ist doch kein Problem. Und wir haben immer ein bisschen gesagt, aber ich glaube, es geht doch auch darum, dass Kinder lernen zu überwinden. Dass nicht immer gerade so ring alles geht im Leben. Und ich habe den Eindruck, unsere Kinder, vielleicht wir schon, wir lernen viel zu wenig überwinden. Widerstände, die im Leben sind, durchgehen. Und ich glaube, dass gerade das Thema Essen eine super Möglichkeit ist, zum Überwinden zu werden. Wo später sich auch im Geistlichen niederschlagen kann. Wie gesagt, pädagogisch völlig unterbelichtet. Die Frage ist, was ist denn der Treibstoff für Standhaftigkeit? In Vers 11 werden die zwei Kraftquellen angesprochen. Der Vers heißt: Ja, ich komme bald, halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Es sind so zwei Sachen, so Kraftquellen, oder so Red Bull dabei, so zwei, oder? Eins ist der Blick zurück. Jesus ist Vorbild für Standhaftigkeit. Genau das gleiche Wort, das hier für Standhaftigkeit eingesetzt ist, wird im Hebräer 12,2 gebraucht. Ich lese den Vers vor. Dort heißt es: Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Wir haben vorhin das Lied gesungen und wir schauen aufs Kreuz. Hey, dort ist Jesus gegangen, der das Kreuz erduldet hat. Das gleiche Wort, er ist standhaft gewesen, heisst das. Das Vorbild für uns. Und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was ist der Grund dafür, dass Jesus standhaft geblieben ist am Kreuz? Was war die Freude, die Jesus vor Augen hatte? Die Antwort lautet: Seine Freude sind all die, die in Zukunft an ihn glauben werden. Uns, respektive die von uns, die bereits eine persönliche Beziehung mit Jesus haben, hat er gesehen, als er am Kreuz gehangen ist. Er hat dich bereits gesehen. Und woher weißt du, ob Jesus deine Standhaftigkeit wert ist? Indem du deinen Blick auf Jesus richtest, wie er am Kreuz gehangen ist. Aus seiner Standhaftigkeit zu dir kannst du Kraft gewinnen, standhaft an ihm festzuhalten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist der Blick nach hin und das Zweite ist der Blick nach vorne. Ja, ich komme bald. Die Zukunftsperspektive ist so wichtig. Aus der Zukunftsperspektive sollen wir Kraft ziehen von der Gegenwart. Der C.S. Lewis hat einmal gesagt, aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen, die am stärksten auf das Jenseits schauten, sich auch am eingehendsten mit dem Diesseits befasst. Denn wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem gehen sowohl Himmel als auch Erde verloren. Hey, diese Perspektive, der Blick nach vorne, das ist der, der uns Kraft gibt für Standhaftigkeit am heutigen Tag, in dem, wo wir drin sind. Diese Woche ist im Fußball eine Geschichte geschrieben worden. Barca hat gegen PSG müssen 4-0 aufholen. Hat jemand geschaut? Nach 50 Minuten war es 3-0. Die Sensation hat sich angebahnt. Es war spannend. Ich habe den Fingernägel gekaut. Ich habe kalte Hände bekommen. Dann ist es 3-1 gefallen. Ich habe Pantoffel. Das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt ganz ein heißer Barca-Fan wäre, dann hätte ich das gemacht, oder? Ich bin auch ein bisschen, aber ich bin auch mega nervös an diesem Abend. Und wenn du das 3-1 kommst, war es so ein bisschen wie die Luft draußen. Der Mist war geführt. So habe ich geglaubt. Und ich habe den Fernseher in den 85. Minuten abgestellt. Am Morgen habe ich von dem Fußballwunder gehört, in Form von einem 6-1. Jetzt habe ich den Spielausgang schon kennt und habe die 3 Goal ganz relaxed können anschauen. Nach dem 4-1, oder? Der Freistoß vom Neymar, die was gesehen haben, hat er noch gesagt, das sei Ausscheiden mit Stil, oder? Ich habe relaxed schauen, weil ich gewusst habe, dass alles gut wird. Genau so können wir leben, auch wenn es manchmal schwierig wird in unserem Leben. Wir wissen, wie es ausfällt. Wir kennen den Ausgang schon. Und darum können wir relaxed durch die Schwierigkeiten durchgehen, die es manchmal gibt. Weil wir wissen, was in der Zukunft passiert, können wir uns entspannen und uns an Jesus festhalten. Kommen wir da raus? Ein schöner Vergleich, oder? Das Problem ist einfach, dort greift der Vergleich zu kurz. Oder ein Fußballspiel, das Resultat schon kennen und dann schauen, ist mega langweilig. Aber wissen, wie es ausfällt im Leben, was das Ziel ist und was sehen, wo es hinführt, das aufs Leben, wenn das aufs Leben abstrahlt, das ist nicht langweilig, das ist mega spannend. Das ist der grosse Unterschied, was da noch gesagt ist. Der Philipp Jensi, der auf die ganze Welt durchgekommen ist, hat folgenden Satz geschrieben. Auf meinen Reisen in verschiedenste Länder habe ich den Eindruck gewonnen, dass Christen, jetzt müssen wir einfach hören und auch gut festhalten, mit derselben Wahrscheinlichkeit arm sind wie Andersgläubige. Und an vielen Orten sind Christen mit größerer Wahrscheinlichkeit Druck und Anfeindung ausgesetzt. Ich habe keine statistischen Beweise, aber ich vermute, dass derselbe Anteil von Christen krank ist wie der Rest der Bevölkerung. Es widerstrebt sich alles in mir. Ich bin sicher, dass exakt dieselbe Zahl von Christen wie von Andersgläubigen stirbt, nämlich 100%. Werden mir Christen von Schaden bewahrt, mehr von Schaden bewahrt als andere Christen, als andere Menschen? Hey, wie oft, was sind wir von Wohlstandsrichter? Wie oft haben wir den Eindruck, Gott muss sich beweisen, indem er Heilung schenkt oder irgendetwas? Werden Christen mehr von Schaden bewahrt als andere Menschen? Nein, aber sie können gelassen und getrost damit umgehen. Und Gott tut immer wieder Wunder. Ich weiß das, natürlich glaube ich an Wunder. Aber Qualität, was es ausmacht, das Christleben ist eine andere. Das ist von der Ewigkeit, vom Sieg von Jesus her zu leben. Und durch den Widerstand mit wenig Kraft durchgehen. Und treu an Jesus festhalten. Überwinden sie, standhaft sein. Wer standhaft bleibt, auch wenn er nur wenig Kraft hat, wird zu einer Säule im Tempel meines Gottes. Ein starkes Bild von Christen von Philadelphia. Das Einzige, was nach dem grossen Erdbeben noch stehen geblieben ist, sind die mächtigen Säulen, die wir hier sehen. Und das ist das Bild, das Jesus dieser Gemeinde vor Augen hat. Solche Säulen werden ja sein. Obwohl er wenig Kraft hat. Das sind mächtige Säulen. Unglaubliche Verheißung. Jesus malt mit dem Bild ihnen vor Augen, dass sie absolut sicher sein können. Sie sind krisenresistent. Sie werden die kommenden Prüfungen schadlos überstehen. Und sie werden den Tempel nie mehr verloren müssen. In Philadelphia haben sie sich außerhalb der Stadtmauern angesiedelt. Diese Vorsichtsmaßnahmen wird in Zukunft nicht mehr nötig sein. Die Stadt Gottes bietet genügend Sicherheit und Schutz an. Als Dankbarkeit für die erhaltene Hilfe haben die Stadtväter von der Stadt ihre zu Ehren vom kaiserlichen Patron und Retter die Stadt Philadelphia in Neo Caesarea umbenannt. Christen sollen zu Ehren von ihrem Gott ebenfalls neu benannt werden. Ich werde ihn, die, die überwunden haben, mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Jesus wird den Namen von seinem Gott auf die Stirn von diesen Menschen schreiben. Auf die Stirn von dir, von dir. Irgendwann wird es für alle sichtbar werden, zu wem wir gehören und von wem wir geliebt werden. Der neue Name weist darauf hin, dass sie von Gott adoptiert und zu Bürger von seiner Stadt gemacht worden sind. Und jetzt kommt noch etwas, ein ganz interessanter geschichtlicher Schluss. Es gibt zwei Städte, habe ich gesagt, die nicht tadelt worden sind, Smyrna und Philadelphia. Beide Städte haben alle Erdbeben und Kriege überlebt und existieren heute noch. Nur noch die zwei Städte, die anderen fünf nicht mehr. Ist das nicht interessant? Smyrna heisst heute Izmir und Philadelphia heisst heute Alassehir, Stadt Gottes. Von den fünf anderen Städten gibt es höchstens noch ruinenhafte Überbleibsel. Philadelphia hat sich als letzte byzantinische Stadt in Kleinasien bis 1390 gegen die Osmanen verteidigt. Wo Philadelphia gefallen ist, hat sich das übrige Kleinasien bereits seit 50 Jahren unter osmanischer Herrschaft befunden. Unter deren ist die Stadt in Alassehir umbenannt worden. Wo der Mongolenkhan, der Timur, die christliche Gemeinde in Kleinasien vernichtet hat, ist Philadelphia wie durch ein Wunder gerettet worden. Die Einwohner der kleinen Stadt haben als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung von der Region den christlichen Glauben bewahrt. Eine christliche Gemeinde ist bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts beleidigt. Ist das nicht spannend? Ist das nicht das Bild, das Jesus braucht, sagt, ihr seid Salz von dieser Welt? Glaubst du, dass du einen Unterschied ausmachst? In dem Ort, wo du wohnst? Dass du eine erhaltende Wirkung hast? Aber wenn du wenig Kraft hast, halt standhaft an Jesus fest, damit schaffst du dir und im Umfeld eine große Zukunft. Ich danke dir einfach, Vater im Himmel, dass eine kleine Kraft genug ist für dich. Ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du nicht irgendwelche Helden suchst, sondern uns, jeden Einzelnen, der da sitzt, es langt. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte dir Danke sagen, dass unsere Schwachheit mit deiner Stärke verbunden wird und wir können zu Überwinder werden, die standhaft sind, die an deinem Namen festhalten und deinen Namen bezeugen in dieser Welt. Bist du unsere Stärke, dort wo wir schwach sind. Amen.